Habe ich an deinem Screenshot von neulich gesehen, dass mein Geburtstag bei dir eingespeichert ist. Crazy Typ.
So, ja, so 3 Stück oder so habe ich eingespeichert.
Das ist doch gut. Das ist doch gut. Der liebe Gott, deine Mutter und ich.
Ja, die Frau auch noch irgendwie.
Sonst 4, sehr schön.
Aber die Frau kann ich mir auch noch merken. Das kann ich mir echt merken.
Das ist gut. Was ist das für ein Sternzeichen?
Na, Waage. Wie ich auch.
Um Gottes Willen, 2-mal Waage. Harmoniert das überhaupt?
Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Ja, tut's.
Glaubst du gar nicht dran?
Nein. Gott.
Eure typischen Stärken und Herausforderungen. Wenn beide das Sternzeichen Waage haben, Waage gilt als harmonieliebend, diplomatisch und sehr beziehungsorientiert. Wenn 2 Waagen zusammen sind, Harmonie und Verständnis, beide mögen Frieden und versuchen Streit zu vermeiden. Romantik, Waagen sind sehr oft aufmerksam, charmant und romantisch. Ästhetik und Genuss, ihr teilt wahrscheinlich ähnliche Interessen. Kunst, schönes Wohnen, gutes Essen, soziale Aktivitäten. Gute Kommunikation, Waagen reden gern über Gefühle und Beziehungen. Ich würde sagen, das holt euch extrem ab, oder nicht?
Ja, das kann aber auf jede Funktion, das trifft auf jede funktionierende Beziehung zu.
Nee.
Auf jede?
Nein.
Ja.
Kunst, schönes Wohnen, gutes Essen, soziale Aktivitäten, überhaupt nicht.
Nein, überhaupt nicht. Weil Fische und
Löwe.
Tiere zusammen, die essen immer nur Reis und Brokkoli und Hähnchenbrust 3-mal am Tag und wohnen unter der Brücke und
decken sich mit Kartonagen zu.
Ach nein, die reden ja auch nicht miteinander, weil die reden ja nicht über
miteinander. Genau. Hä? Könnte ja sein. Aber das wäre dann natürlich keine Stärke. Das würde dann unter mögliche Probleme laufen. Soll ich dir die noch vorlesen, die möglichen Probleme? Ja, mache ich. Entscheidungsschwäche. 2 Waagen können sich gegenseitig blockieren. Was willst du essen? Was willst du essen? Konfliktvermeidung. Probleme werden manchmal zu lange aufgeschoben. Zu viel Anpassung. Beide wollen dem anderen gefallen und sagen nicht immer ihre ehrliche Meinung. Fazit, 2 Waagen können sehr liebevoll harmonische Beziehungen führen, solange ihr Entscheidungen aktiv trefft, Probleme offen ansprecht, euch nicht nur gegenseitig gefallen. Astrologisch gelten 2 Waagen meist als gute bis sehr gute Kombination.
Ja, ach nee.
Das hört sich doch gut an.
Weil es ja auch das einzig sinnvolle Sternzeichen ist, was es gibt. Der Rest von euch ist doch nur Schmock.
Das ist aber auch mal gut. Also, ich bin ja Fisch, ne? Und habe festgestellt, dass Löwe immer sehr gut passt zu Fisch.
Ja, du bist auch so ein Fisch.
Ich weiß jetzt nicht genau wieso, aber es passt absurderweise oft.
Du nimmst schon auf, oder?
Das weiß ich nicht. Also ja, ich nehme immer auf.
Ja, okay, ja.
Aber ich weiß nicht, ob es in die Folge reinkommt.
Kannst du reinschneiden, wenn du die Daten rauslässt, dann kannst du es reinschneiden.
Ja, okay.
Ja, die hat 6 Tage vor mir Geburtstag.
Ja, weil ihr seid ja 2-mal Waage. Was ist da? Können das nicht nur 21 Tage sein? Oder wie ist
woher
das?
Soll ich das wissen?
Ja, sind die Sternzeichen nicht so angeordnet, dass das ein und nehmen müssen ja mehr sein.
Woher zum fickenden Stier soll ich wissen, was frag die Quatschtante. Hier deine Schwester.
Woher zur pendelnden Waage?
Wie war das? Wir hatten auf der Toilette, es kam wahrscheinlich vom neuen Chef, so ein schönes Schild. Viele Männer, Toilette, stand halt dran, der Boden beweist, er ist kürzer, als du denkst. Und dann hat irgendein Kollege dazu geschrieben, in der Kürze liegt die Würze. Und noch ein Kollege sagte dazu, oder schrieb dazu, und auf dem Boden der Hoden. Da muss ich jetzt denken, bei pendelnden Wagen, ja.
Ja. Genau. Ja, wunderbar. Das ist sehr schön. Das gefällt mir gut. Das ist bescheuert. Es gibt ja, ich kann das leider nicht, aber es gibt ja Leute, die können sich so Sprüche gegenseitig um die Ohren kloppen, ne? So hin und her. Und das geht dann teilweise eine halbe Stunde lang. Ne? Ein Spruch nach dem nächsten und feuern sich die dann so um die Ohren. Das finde ich total super, aber ich kann das leider nicht. Ja, ich weiß nicht, ob es nur Berliner sind, aber ich kenne auch Leute aus anderen Hemisphären der Welt, die das tatsächlich drauf haben. Das ist geiler als dieses typische, ich kenne einen Witz und erzähle ihn dir und dann kontert der andere mit einem neuerlichen Witz und dann geht das eine halbe Stunde. Das finde ich oft sehr ermüdend, aber wenn das wirklich so Sprüche sind, dann ist das irgendwie lustig. Weiß ich nicht.
Also Witze erzählen kann ich überhaupt nicht, dafür kann ich pöbeln.
Ja, das wissen wir alle. Das machst du ja. Davon lebt ja der Podcast eigentlich auch. Ne? Bin mal gespannt, was du heute sagen wirst.
Ich habe die ganzen Rezensionen von letzter Woche gelesen. Die haben alle gesagt, es war so furchtbar, dass ich tatsächlich jetzt aus meinem Makaken-Bienen-Züchterverein mit Sancho Pancha von Tahiti wiederkommen musste. Weil das ging nicht. Das war viel zu konstruktiv und harmonisch da. Das ging nicht.
Es hat aber sehr viel Spaß gemacht, obwohl du nicht dabei warst. Es macht mit dir, macht das natürlich auch sehr viel mehr immer noch Spaß. Das muss ich jetzt auch so sagen in der Öffentlichkeit. Aber es hat wirklich mit allen Spaß gemacht. Und ich an dieser Stelle auch nochmal ja, danke,
dass ihr alle so über die Venus reden.
Nochmal ganz lieben Dank an euch drei, dass ihr da mitgemacht habt. Ihr habt uns ganz schön den Popo gerettet. So.
Also ich muss sagen, Nico sehr, sehr unterhaltsam. Sebastian, sehr gute Analyse. Wenn man nichts Gutes zu sagen hat, dann schweigt man jetzt einfach.
Genau. Das ist aber hart, wirklich. Es war wirklich, ich habe sehr viele Leute gehört, die das auch sehr lustig fanden, das Gespräch von Jasmin und mir. Das war auch sehr lustig für viele Leute.
Du meinst die 5% von dem, was du veröffentlicht hast, ja.
Ich hab das Feedback tatsächlich mehrfach erhalten. Also es war schon so. Also sei nicht so hart, du alter miese Mümmel.
Ja, von Rebecca und Jasmins Mutter und Rebeccas Mutter und ja.
Ach Gott. So, wollen wir anfangen? Bist du ready? Hast du genug ausgeteilt oder hast du gleich für die Folge noch was aufgehoben?
Das nennt man warm machen.
Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen. Und lassen dich niemals allein.
Mehr Bier bitte.
Das war wohl nichts.
Hallo alle da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt herein in unsere virtuelle Hertha-Kneipe des Wahnsinns. Setzt euch hin, schnappt euch ein Bierchen und lauscht dem Irrsinn. Hier erlebt ihr alles, Menschen, Tiere, Sensation, aber vor allem viel Meinung und wenig Ahnung. Heute 71. Folge. David, was trinkst du?
Ich habe hier tatsächlich zwei Getränke stehen, ein Kindheitsgetränk und ein Modegetränk.
Das Kindheitsgetränk ist, das ist Kamillentee und das Modegetränk ist irgend so ein Energydrink.
Weder noch.
Okay, dann hol mich ab.
Ich weiß ja nicht, in welcher Ecke des Universums du aufgewachsen bist, aber so,
ich bin mit Pfefferminztee aufgewachsen. Ich war ja oft bei meiner Oma, wurde immer ausgelagert und ich habe immer Pfefferminztee, ich habe morgens, mittags, abends immer Pfefferminztee bekommen. Allerdings noch mit echtem weißem Zucker drin, ne? Das würde man heute ja einem kleinen Kind auch nicht mehr geben.
Also in den 90ern gab es bei meiner Oma entweder Früchte oder Rooibos-Tee mit Candies und einem Schuss rum.
Dann warst du aber ein sehr geduldiges Kind. Das erklärt auch dein, sagen wir mal, deinen inneren Zen heute noch, weil bis so ein Candies aufgelöst ist in so einem Tee, ne? Das dauert ja auch ewig lange. Das ist für kleine Kinder eigentlich viel zu lang.
Ja, aber erstmal ist er ja sowieso viel zu heiß zum Trinken.
Also meine Oma, die hat das immer so gemacht, die hatte immer zwei große Becher und hat dann von links nach rechts und rechts nach links immer so lange hin und her geschüttet, bis es irgendwann schnell kalt geworden ist, damit ich es dann genießen konnte. Das war eine sehr liebende Oma.
Es ist schön, dass du meine Kindheitserinnerung an den Rum im Tee einfach übergangen hast, aber es ist okay. nein, Moment, mein Kindheitsgetränk, das ist die gute, die einzig wahre Rixdorfer Fassbrause. Mhm. Weil geht nicht. Und ich befürchte, ich leere die ganze Literflasche heute Abend, weil es ist Rixdorfer Fassbrause. Die gibt's ja nicht im Wilden Westen. Und das zweite ist ein schöner Hertha-Becher voll mit dem neuesten niedersächsischen Modegetränk, Goisburger Tränen.
Was ist denn das?
Kennst du Goisburg?
Ehrlicherweise weiß ich nicht mal, wo das ist, Goisburg.
Das sind die, die bald absteigen.
Aus welcher Liga?
Aus der ersten.
Ach, du meinst Golfsburg.
Sag ich doch.
Ich hab Goisburg, G-O-I-S verstanden.
Sag mal, bist du taub oder was?
Hab ich so gedacht, das ist vielleicht irgendein Dialekt für Geißenburg oder sowas.
Wo zum Teufel liegt Geißenburg?
Das weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Ich dachte halt, das ist ein Dialekt. Hätte ja sein können, so Berggamsburg irgendwie. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hä? Ist ja auch egal. David, du wolltest mir gerade schon erzählen, dass du von Sancho Panza zurückgekommen bist. Also, beziehungsweise der ist zurückgekommen. Aber wie geht's den Bierbienen?
Nicht so prickelnd. Hier haben wir abwechselnd Regen und Graupelschauer.
Das heißt, die Paarung der Bierbienen oder die Vermehrung der Völker dauert noch an. Warst du deshalb auch gerade auf dem Arkona-Platz, habe ich gesehen? Hast du da Völker aufgestellt?
Nein, da war ich, um mir die Rixdorfer Fassbrause zu kaufen.
Ach so, du bist extra für
die Stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht, ist gelogen. Die habe ich da nur gesehen. Die habe ich dann bei Ulrich am Zoo gekauft. Nein, ich habe mit anderen Menschen an Tour von Berliner Untergrund TV teilgenommen, und zwar Weg in die Freiheit, wo sie die Tunnel oder die erstmal viel über die Tunnel aus der DDR nach West-Berlin erzählen, beziehungsweise andersrum, weil überraschenderweise wurden die meisten aus dem Westen nach dem Osten gegraben. Und dann läufst du durch so einen Besuchertunnel und kannst tatsächlich noch so ein Stück von einem Originaltunnel, den sie da irgendwann 2018 oder sowas entdeckt haben, die angucken.
Okay, ist aber interessant, also wenn du sagst, die meisten Tunnel wurden vom Westen in den Osten gebuddelt, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder jemand hat vom Westen aus versucht, irgendwie, indem er vorher auf über irgendeine Art und Weise Kontakt mit einem Verwandten oder einem Freund im Osten aufgenommen hat, dann irgendwie aufgrund der Schuttansammlung, die da ja auch wegtransportiert müssen, dann vom Westen aus losgebuddelt. Oder es hat jemand, weil der Sachen rüberschmuggeln wurde. Was war's?
Nummer uno.
Das ist krass.
Warum solltest du denn was aus West-Berlin nach Ost-Berlin schmuggeln?
Nee. Um den Leuten was Gutes zu tun, weil die Ostmark war jetzt nicht so devisenstark, glaube ich.
Nein, es waren wohl vor allem Menschen, die von ihren Verwandten im Osten getrennt wurden und dann auf eigene Faust diese Tunnel, aber mit Duldung der Behörden, zumindest der Polizei, diese Tunnel gegraben haben, um ihre Familien nach West-Berlin zu holen.
Das ist eine irre Zeit gewesen. Die hast du ganz knapp noch miterlebt, ne?
Nein.
Bist du erst nach 90 geboren?
Nein, ich bin 90 geboren.
Ach so, okay. Und das war ja 89 quasi. Okay, alles klar.
Nein, ich bin nach dem offiziellen Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland.
Ich kann mich tatsächlich wirklich noch an die Mauer erinnern, ne? Weil meine Oma, die hatte ja einen Schrebergarten in der Laubenkolonie direkt an der Bornholmer Brücke unten. Und hinter dem Schuppen von meinem Onkel war direkt Mauer abgefahren. Ne?
Als meine Eltern nach Berlin gezogen sind, dann haben sie erstmal in Kreuzberg gewohnt, am der Oberbaubrücke.
Genau. Verrückt. Naja, eigentlich wollte ich dir aber, wo du das jetzt so erzählst, also ich wollte dir eigentlich
noch ein bisschen... Dann läuft man so halt da so lang und dann läuft man über den ehemaligen Mauerstreifen, auf den sie jetzt natürlich Häuser gebaut haben, wo du wahrscheinlich 18 Euro Quadratmeter mehr zahlen musst, weil steht ja auf der Mauer. Und die Menschen, mit denen ich unterwegs war, waren, ich glaube, sie haben überlegt, mich zurückzulassen, weil ich jedes Mal, wenn wir darüber gegangen sind, die Partei, die hat immer recht gesungen.
Das ist auch ein Schuft. Sehr schön. Aber da hast du ja wenigstens was Vernünftiges gemacht und dich ein bisschen weitergebildet. Nicht, dass das nötig
ist. Hervorragend. Die kann ich nur jedem empfehlen.
Okay. Ich war eigentlich ein bisschen mucksch auf dich, weil ich nämlich gesehen habe, ich musste über Social Networks musste ich sehen, dass du ganz in der Nähe von mir vorbeigelatscht bist und nicht kurz Hallo gesagt hast, weil du nämlich auch irgendwie am Zoo unterwegs warst, ne? Und ich war da nämlich ein Stück...
Bonhoeffer Kliniken?
So, und ich war da ein Stück weiter, nämlich im Interconti, und habe ein wunderbares Berlin-Wochenende komplett abseits des Fußballs gemacht. Es ging nur um Musik und Party. Liebe Grüße an Aussie an dieser Stelle.
Moment, du warst das ganze Wochenende da?
Ja, also ein vorgelagertes Wochenende. Ich bin tatsächlich am Samstag noch vor dem Spiel wieder zurückgefahren, war aber auch schon ab Donnerstag da, ne?
Und, hättest ja was sagen können.
Das wusstest du, Schatz.
Nein! Ich wusste, dass du Donnerstag hingefahren bist. Du hast aber nicht gesagt, dass du bis Samstag bleibst.
Naja, aber das war doch klar bei dem Programm, das ich auf der Uhr hatte.
Moment. Meine Info war Donnerstag, Maximo Park, Huxleys.
Ja, das war die Hauptveranstaltung am Donnerstag.
Ja, von mehr weiß ich nicht.
Ja, aber den Rest habe ich dir, meine ich, dir irgendwann erzählt zu haben. Also vieles hat sich auch erst im Laufe des Trips ergeben. Also der Hintergrund für euch da draußen...
Ganz ehrlich, wenn du mir das in Münster nach den 18 Warsteiner Herb erzählt hast.
Naja, gut. So, also für euch da draußen, weil ich auch ein paar Mal gefragt wurde, was ich nun eigentlich da gemacht hätte und warum ich vorm Fußball wieder zurückfahren musste, das erschließt sich euch gleich. Also ich bin tatsächlich... Also, erstmal ging es damit los, dass ich ja, weil ihr mir alle immer so tolle, wunderbare Geschichten und Erlebnisse schildert von der Deutschen Bahn, bin ich endlich auch mal wieder Bahn gefahren. Allerdings bin ich Flixtrain gefahren. Und ich muss sagen, bis auf den ekligen Geruch und die steifen Sitze da drin, war das Ding ziemlich pünktlich, möchte ich meinen. Gut, ist vielleicht auch nur eine kurze Strecke, aber immerhin. Und ich habe auch nur 17,99 Euro bezahlt. Neben mir saß eine Frau auf dem Sitz, die hatte drei Taschen dabei und in jeder der drei Taschen war ein Hund. Das war ein bisschen absurd, aber sie war auf jeden Fall sehr nett, die Hunde auch. Dann war ich, bin angekommen, ne, am Zoo dann letztendlich auch, bin direkt in eine Bierbar gegangen, wo ich mich sehr lange mit einer spektakulären bulgarischen Bardame unterhalten habe, bis mein Freund, das ist ein alter Schulfreund von mir, aus sie angekommen ist. Dann haben wir uns im Hotel getroffen. Dann waren wir anschließend direkt in der Rooftop-Bar gegenüber. Dann sind wir zu Maximo Park ins Huxleys gefahren und anschließend waren wir noch auf einer Indie-Veranstaltung im Bohnengold. Das war, ging so, weil da nicht so viel los war, vielleicht auch, weil es Donnerstagnacht war, keine Ahnung. Am nächsten Tag habe ich dann den halben Tag im Sparbereich verbracht, das war auch sehr geil. Dann bin ich durch Plattenläden in Kreuzberg gezogen. Ich kann an dieser Stelle die Space Hall in der Zossener Straße 35 empfehlen, das ist sensationell. Dann waren wir bei Home of the Dumplings zum Essen und waren dann auf dem nächsten Konzert im Privatclub, haben wir Black Suns gesehen, auch sehr geil. Und anschließend noch beim Carrera Club, auch im Privatclub. Und dann bin ich nächsten Tag wirklich auf allen Vieren noch gerade so eben zum Frühstück gekommen und bin von da aus dann direkt wieder zurückgefahren und habe den Rest des Wochenendes noch einen kurzen Abstecher bei meinem Bestatter gemacht und dann habe ich gar nichts mehr gemacht.
An welchem dieser Punkte hätte ich jetzt bei dir vorbeikommen sollen?
Egal wann, also du hättest ja sofort mitmachen können. Du hättest einfach sagen können, Mensch Marco, du auch hier, lass uns doch gemeinsam eins von den Bierchen trinken.
Sekunde! Ich war erst Freitagabend in Berlin gegen, ich glaube, 9, nach 9, weil alles hatte Verspätung. Dann musste ich auf andere Menschen warten, die dann erst um 22:30 kamen, weil die Deutsche Bahn hatte keine Lust. Und übrigens, schöne Grüße an Markus. Es ist schön, dass ihr zu eurer Betriebsversammlung sogar eine Minute zu früh kommt mit der euren Bahn. ihr könnt's also, wenn ihr wollt.
Genau, wenn sie wollen, genau.
Ja, ihr habt einfach nur Spaß am Leid der Menschen. Wahrscheinlich ist das der Treibstoff für eure Züge, das Leid der Menschen.
Das befürchte ich auch.
Haben wir nur noch Bierchen getrunken. Am nächsten Tag sind wir zur Untergrund-Welt-Dingster-Tour, Berliner Unterwelten e.V. Tour. Sehr, sehr empfehlenswert. Alle bestimmt, wir haben nur die eine mitgemacht, aber wahrscheinlich alle sehr empfehlenswert. Dann sind wir wollten wir in ein Café. Das Problem war natürlich nur, das, wo du diese Tour machst, ist Bernauer Straße. Das ist auf dem Prenzlauer Berg. Also wir liefen da diese Straße entlang und guckten links und rechts in die Cafés. Also entweder konntest du drin nicht sitzen, und zwar nämlich ziemlich kalt, oder es war halt voll mit, wie heißt das heutzutage korrekt, Studierenden.
So einer bist du ja jetzt auch.
Psst. Bis wir dann irgend so ein Ding gefunden hatten, was dann, ich weiß nicht, ein Stück Kuchen für 5 Euro oder so verkauft hat und Kaffee für dasselbe und wo die halt auch alle Hipster-Studis oder aus irgendwelchen Marketingagenturen waren und uns ganz komisch angeguckt haben, aber es war uns egal, weil war warm. Dann sind wir zum Stadion gefahren, da hat mich Daniel abgeknutscht. Achso, vorher waren wir auf der Geschäftsstelle und haben unsere Schlüsselanhänger für 5-jährige Mitgliedschaft abgeholt. Gibt keinen Pins mehr, gibt jetzt Schlüsselanhänger. Ziemlich massiv sogar.
Es gibt jetzt nur noch Schlüsselanhänger für 5-jährige, oder?
Ja, das wäre genau der richtige für dich. Dann haben wir uns dieses Anführungszeichen Spiel angeguckt. Dann sind wir zurückgefahren zum Zoo. Da waren wir bei McDonald's, dann sind wir ins Bett gegangen. Am nächsten Tag sind wir früh aufgestanden und mit der Regionalbahn nach Dessau. Und von Dessau nach, lass mich lügen, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, Bitterfeld. Auf jeden Fall am Ende nach Leipzig. Und in Leipzig haben wir dann ein...
Ich dir mal erzählen, dass ich Verwandtschaft in Bitterfeld habe, aber das müssen wir jetzt nicht weiter, egal, erzähl weiter.
Ja, und die sind wahrscheinlich immer bei Harz und Herzlich zu sehen. Es ist mir völlig klar, dass du da, das ist genau dein Klientel. Wir haben dann einen sehr netten Herrn getroffen, Herrn Fischer, schöne Grüße. Der so freundlich war, uns eine kleine Tour durch das Völki zu geben.
Das hört sich aber hart an.
Was?
Das Völki, wie so ein Versammlungsort für die Kinder von irgendwelchen Neofaschisten. Das Völki.
Ja, oder es ist das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig.
Ach so, na gut.
Das 500 Treppenstufen hat, die übrigens ziemlich eng sind. Und das meiste davon ist Wendeltreppe, einfach nur links rum. Und... ich bin relativ gut zu Fuß, aber halt auf ebener Strecke, nicht auf Wendeltreppen. Das war relativ tödlich. Auf jeden Fall nochmal, also vielen Dank für, weil wir standen halt auch oben auf dem Dach. Also, falls ich ein bisschen unzusammenhängend rede, ich hatte eine sehr kurze Nacht und musste auch noch Überstunden schieben. Also, ich bin ziemlich durch. Du kannst halt nach ganz oben.
Mhm.
Und hat er tatsächlich sehr freundlicherweise ein bisschen über die Geschichte von Leipzig erzählt. Und das war sehr interessant. Und auch das Völki sollte man sich mal angucken.
Mhm.
Und dann konnten wir vom Völki auch schon das ja ziemlich urige Bruno-Plache-Stadion erspähen. Wer es nicht kennt, Bruno-Plache-Stadion ist das Ding in Probstheida, also erster FC Lokomotive Leipzig. Warum gehen wir zum ersten FC Lokomotive Leipzig? Weil da Hertha 2 bzw. Hertha BSC 2 oder Hertha BSC U23 gespielt hat. Je nachdem. Das ist wichtig, weil es war nicht, wie die im Bruno-Plache-Stadion durchgesagt haben, Hertha. Es war nicht Hertha, Hertha 2. Eigentlich wollten wir einen Gästeblock, den haben sie aber über ihren Internetseite nicht verkauft. Also mussten wir zum Ticketschalter, standen da zwischen lauter Leipzigern, haben dann einfach einen auf Touri gemacht und ganz normale Sitzplätze gekauft.
Weil und hattet keine Fanutensilien an, nehme ich an.
Nein, definitiv nicht.
Ja.
Ich hatte auch keine Lust nach dem Gästeblock. Dann haben wir gesehen, der Gästeblock wurde tatsächlich geöffnet für genau 3 Menschen, die dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, in welchem Spielbericht das war, Leipziger Volkszeitung oder sowas, wurden die dann auch erwähnt, dass es genau 3 tapfere Hertha-Fans gewesen wären. Laut Footballogy waren wir mindestens zu 9. Und ein Haufen Bochumer war auch noch da. Und irgendwie ein Mainzer und ein Bremer und ein HSVer und ein Fortuna Köln. Und ganz wilde Mischung. Ganz, ganz wilde Mischung da. Auf jeden Fall, zuerst, als ich die Menschen gesehen habe, dachte ich so, aber tatsächlich waren sie dann alle sehr freundlich. Auch wenn ich mich nicht getraut habe zu reden groß, weil ich höre mich halt nicht an wie ein Sachse. Die haben sehr gutes Bier, das Urkrostitzer. Gute Krakauer, auch wenn sie mir ein bisschen zu fettig war. Und das Stadion ist, sollte man als Hopper wahrscheinlich mal besucht haben. Ja, ich finde es sehr urig. Und die haben gut Stimmung gemacht und sie haben dann 4-0 gewonnen. Und nach jedem Tor haben sie gesagt, ja, erster F, Lok Leipzig 1, 2, 3, Hertha 0. Nein, es war nicht Hertha, es war Hertha 2. So gut seid ihr nicht.
Nee.
Aber man hat gesehen, warum die Tabellenführer in der Regionalliga Nordost sind, dieses Jahr wahrscheinlich wie letztes Jahr wieder Meister werden, warum die verdient hätten, in die dritte Liga aufzusteigen. Die haben das einfach sehr gut gemacht. Also das war sehr, also wir sind nach dem 3-0 gegangen und dann, als wir in der Straßenbahn saßen, stand es dann 4-0. Aber ich musste halt zum Zug, weil ich wollte irgendwie gestern noch nach Hause kommen.
Hat Clemens gespielt?
Nein. Es haben gespielt Enes Benhatira als Kapitän und Peter
Pekarik. Ach krass, ja, klar.
Peter Pekarik. Und ja, es war halt, anscheinend verlieren wir da immer oder auch immer gegen die. Das ist so irgendwie unser Weg. Also nein, andersrum, wir wurden als deren Lieblingsgegner bezeichnet.
Mhm.
Hat man auch gesehen, wir waren nicht doll. Unser bester Mann war tatsächlich der heißt er Konstantin? Konstantin Heide?
Ja.
Der ist tatsächlich sehr gut, den sollten wir im Auge behalten. Der wär was für Hertha. Der spielt ja schon bei Hertha.
Ja.
Egal, du weißt, was ich meine.
Der wurde doch auch noch geholt, weil der ist doch, meine ich, auch schon irgendein U-Nationalspieler. Und ja. Der wurde doch schon wohlweislich geholt. Ich meine 19, sogar schon von Görlich oder seit Görlich da ist, genau. Weil man ja schon irgendwann damit rechnet, dass Ernst nicht, sagen wir, noch die nächsten 20 Jahre für uns machen wird, ne?
Genau. Mhm. Aber der kam aus Haching, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau.
Mhm. Genau, also der ist wirklich gut. Also um die Torhüterposition mache ich mir bei uns tatsächlich keine Sorgen.
Die war ja eigentlich auch, also ist ja schon lange gut bei uns, ne, finde ich. Und das, obwohl wir ja eigentlich so lange über den Torwarttrainer immer gemotzt haben, aber eigentlich ist die Torwartposition bei Hertha traditionell immer ganz gut besetzt.
Er hat tatsächlich, ja, wir motzen immer viel und gerne über ihn, über den guten Herrn Menger, aber er hat jeden Torhüter, den er trainiert hat, also bei uns trainiert hat, zum Nationalspieler gemacht.
Mhm.
In der jeweiligen U-Mannschaft natürlich, aber jeden davon zum Nationalspieler.
Genau. Was wollte ich denn jetzt sagen, David? Warst du fertig mit deiner Geschichte? Ja, ne?
Du wolltest mir verraten, wann ich da Zeit gehabt hätte, um bei dir im Interconti vorbeizuschleichen. Samstagmorgen, als wir beide jeweils auf allen Vieren in Richtung Zug gekrochen sind, hätten wir uns da begegnen sollen und
vielleicht.
Keine Ahnung, wie das Echsen so tun, unsere Schwänze abwerfen sollen. Was weiß ich? Uns häuten sollen.
Ich bin sehr froh, dass ich meinen Schwanz nicht abwerfen musste. Es war aber tatsächlich so, dass noch mal kurz, um das Bild noch mal rund zu machen, bei mir war es wirklich so, dass ich nicht nur einmal, sondern tatsächlich zweimal meine Zimmerkarte verloren habe. Die Frau einer Rezeption dann beim zweiten Mal schon von Weitem wusste, was es geschlagen hat und das Ding schon neu ausgestellt hatte, bevor ich den Tresen überhaupt erreicht hatte.
Okay, warum bin ich überhaupt nicht überrascht? Oh Gott.
Das war sensationell. Immerhin habe ich dann das Spiel der ersten Mannschaft gesehen. Da bin ich schon sehr stolz auf mich, auch wenn ich da in einem beeindruckenden innerlichen Zustand war oder auch äußerlich wahrscheinlich. Aber ich habe es wenigstens gesehen. So, bevor wir aber dazu kommen, David, habe ich noch zwei, drei wichtige, wirklich wichtige Dinge. Und zwar, naja, die haben ja auch mit dir zu tun, ne? Es gibt ja jetzt bald die große Kandidatenvorstellung zur Aufsichtsratswahl.
Einen davon habe ich am Rondell getroffen.
Genau, weil der Förderkreis Ostkurve dazu einlädt. So, und du warst ja auch so nett und hattest den Flyer in unsere Fanclub-Gruppe
gepostet. Ja, das ist aus dem Kurvenecho.
Genau. Und hol mich doch mal kurz ins Bild. Was stand denn da genau drin? Oder hol uns alle doch mal, die das möglicherweise nicht gelesen haben.
Ostkurventag. Im Prinzip steht da drin, da wir jetzt die Möglichkeit und das Recht haben, nicht nur den Aufsichtsrat, sondern auch den Aufsichtsratvorsitzenden direkt zu wählen, gibt es eine Kandidatinnen- und Kandidatenvorstellungsrunde. So. Mhm. Und zwar am 7.4. dieses Jahr 18 Uhr im Fanprojekt der Sportjugend. Also der Kantianstraße 25. Und ist nur zugänglich für aktuelle Mitglieder der FKO. Man kann allerdings auch vor Ort seine Mitgliedschaft erneuern.
Müssen denn die Kandidaten, die sich da vorstellen, auch Mitglied sein oder werden die als Gäste eingeladen?
Du stellst Fragen.
Ich frage mal ganz unverblümt, weil das ja möglicherweise den einen oder anderen Kandidaten dann, sagen wir mal, vom Auftritt fernhalten könnte, sollte es.
Du fragst das doch nur, weil deine Aufzählung ungefähr 13 verschiedene Privatclubs enthielt, bei denen man wahrscheinlich auch Mitglied sein musste.
Nein, darauf will ich überhaupt nicht abzielen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Kandidat nicht im FKO-Mitglied ist.
Ja,
naja gut, ist ja auch egal.
Wahrscheinlich,
werden wir jetzt nicht klären. Ich bin wirklich mal gespannt, weil man da ja möglicherweise dann auch den einen oder anderen Kandidaten eben hat, der dann eben da ist. Und man ja wahrscheinlich eine nicht unrelevante Gruppe von Menschen und Mitgliedern und Herthanern innen da erreichen kann. Und da bin ich mal gespannt, wie sich der ein oder andere dazu entschließt, ob er da nun auftritt oder nicht.
Also auftreten werden sie wahrscheinlich alle. Wenn du da eingeladen bist, dann wirst du da auftreten. Mhm. Das Ding ist natürlich, die Leute, die zu den Mitgliederversammlungen kommen, sind tendenziell der FKO eher verbunden bzw. Mitglied. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Weil, ja, FKO ist ja nicht gleichbedeutend mit den Ultras.
Ja.
So. Und da sind ja auch also viele andere OFCs Mitglied und die organisieren ja auch die Busse zu Auswärtsfahrten etc. etc. Dementsprechend denke ich, dass das Publikum, was da hingeht, falls es Zeit hat, auch zur MV kommen wird. Das heißt, es ist nicht nur die einzige, sondern wahrscheinlich auch die wichtigste Wahlkampfveranstaltung.
Es ist wahrscheinlich die zweitwichtigste Wahlkampfveranstaltung, weil die zwei, drei Folgen, die wir darüber noch machen werden, ist vermutlich die allerwichtigste, aber zu der darf keiner kommen.
Oh, das hätten sie wohl gerne. Das hätten sie wohl gerne. Nee, ist nicht.
Nee. Naja, gut. Ich bin sehr gespannt, wer da auftritt, wer da wirklich hinkommt und wie sie denn da auch mit den Kandidaten vor allem vorgehen und oder umgehen und wie die sich denn da auch vorstellen. Ich will noch mal zwei kurze.
Wir können ja hinfahren.
Wir können da vermutlich hinfahren und uns das Schauspiel aus nächster Nähe angucken.
Nee, da habe ich Spätschicht.
Nein, wir werden hinter den Kulissen dann nochmal beratschlagen, wie wir das machen. Ich will noch mal zwei kurze Personal-News machen. Und zwar, das eine ist, also was heißt Personal-News? Es geht um zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Das erste ist, Fabi Rehse ist ja im Spielmacher-Podcast von Sky aufgetreten. Ich hatte das auch in unsere ganzen Gruppen gestellt, weil ich das natürlich auf der Fahrt nach Berlin am Donnerstag gehört habe. Und das Relevanteste aus dem ganzen Ding, neben der Lobhudelei auf Jojo und der Frage danach, wann denn Heirat ist und solche Sachen, was man im Grunde genommen entweder schon weiß oder nicht wirklich interessant war, ging es dann aber eben auch darum, ein Zukunftsbekenntnis zum Verein abzugeben. Ne? Und dann sagte er tatsächlich in dem Podcast, er wurde dann später vor dem Spiel auch nochmal bei Sky dann darauf nochmal angesprochen, sagte er, Fakt ist, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte in der Bundesliga spielen, ich habe einen sehr langen Vertrag und Hertha ist mein Verein. Das hat er im Podcast gesagt. Ne? Da gab es dann von dem Moderator keine wirkliche Nachfrage zu, deshalb haben sie es dann selber nochmal korrigiert, ihren journalistischen Fehler, indem sie ihn vor dem Spiel dann gefragt haben. Bezug nehmt darauf, also, du bleibst im Sommer, und dann sagte er, ich habe ja im Podcast auch gesagt, dass man sich Dinge vorstellen und erträumen und darin auch dann in manche Dinge verlieben kann. Trotzdem ist es ja so, dass das Leben manchmal anders spielt, als man es sich wünscht. Aber Fakt ist, ich fühle mich sehr wohl hier, ich liebe den Verein Hertha und Berlin ist mein Zuhause. Nachfrage, also du bleibst? Stand heute ja. Was machen wir damit, David?
Soll ich das mal übersetzen für alle
anderen? Ja, mach mal. Mach mal bitte.
Bla, 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 üblicher Marketing-Sprich.
Genau.
Das ist, also viel gesagt, ohne was, an diesem Punkt, das wollte ich eigentlich ja später sagen, aber das muss ich jetzt vorausschicken. Mhm. Ich habe ihn in diesem Spiel nicht eine Sekunde vermisst.
Du hast absolut recht mit dem, was du sagst, um es noch weiter zu vertiefen. Natürlich, im Grunde genommen sagt er damit, dass er auf jeden Fall bei Hertha bleibt, es sei denn, es kommt ein lukratives Angebot aus der ersten Bundesliga.
Ja, genau das sagt er. Ja. Also es ist genau das, was haben die Gladbacher jetzt? Ich weiß nicht mehr, wie der Spieler heißt. Müssen wir mal Stefan Hermanns fragen. Der sich auch großartig Arien über Gladbach ergangen hat und upsala, jetzt wechselt er nach Leipzig.
Mhm. Komisch, wa? Das also, ist das Geschäft.
Ja, das alles, was Fußballer sagen, ich weiß, es gibt Leute, die verfolgen das und jetzt, oh ja, hat ja gesagt und jetzt wird er bla bla. Fußball läuft nach dem Prinzip, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
Punkt. Absolut, ja. Möglicherweise muss es auch so sein, weil das sich auch in die Richtung natürlich auch auf der anderen Seite entwickelt hat. Also die Vereine gucken ja auch, ne, wenn der Spieler irgendwann vielleicht die Leistung nicht mehr erreicht, die man ihm zu Beginn des Vertrages festgeschrieben oder zugeschrieben hatte, dann wird man ja auch versuchen, den sofort irgendwie auszusortieren. Das passiert da ja genauso. Ne? Also warum soll der Spieler selber das dann halt vielleicht nicht auch machen? Das ist jetzt vielleicht eine sehr ekelige Meinung, aber so läuft es halt einfach mittlerweile.
Ja, dann sollen sie nicht dieses... Dann soll er doch einfach sagen, wenn ein Angebot kommt, dann bin ich weg. Dann ist doch völlig, wenn sie mal ehrlich wären, aber das Problem ist ja, dass sie vorher diese Liebesschwüre in, ich weiß nicht, mittelhochdeutscher Stabreimpoesie vortragen, um dann zu einfach kommentarlos zu wechseln und sich gleich als erstes im Trikot des neuen Vereins ablichten zu lassen.
Ja.
Dann seid doch einfach ehrlich. Da sagt ihr, ja, ich spiele ja, im Moment läuft es gut für mich, aber wenn halt ein großer Verein kommt und kriegt da die Chance, dann gehe ich da hin.
Genau.
Punkt. Ist doch alles in Ordnung.
Genau.
Machen wir ja im normalen Arbeitsleben auch nicht anders eigentlich.
Nee, ich finde, es ist auch okay. Also es ist für beide Seiten okay. So.
Ja, sie sollen halt nur ehrlich sein, nicht dieses Geschwafel.
Die zweite Sache, die ich noch erwähnen wollte hier, ist der Goat-Lechner, Flori Niederlechner bei den Löwen, wurde aussortiert und war nicht mal mehr im Spieltagskader gegen Wien Wiesbaden. Ist unentschieden ausgegangen. Kautschinski hat ihn irgendwie aussortiert, weil er wohl die Leistung nicht mehr bringt. Was ich mir bei ihm nicht vorstellen kann. Könntest du dir vorstellen, gerade, wir sprechen ja gleich noch über das Spiel, aber könntest du dir vorstellen, dass so jemand doch nochmal wieder zurückkommen sollte? Wäre das eine Option oder ist es vom Alter her Quatsch?
Ja, also man muss dazu, also ich habe heute Nacht, ich weiß nicht, 3,5 Stunden geschlafen, wenn es hochkommt. Das, was mein Gehirn verstanden hat, ist, Kautschinski hat ihn aussortiert, weil er, in Klammern, Kautschinski die Leistung nicht mehr bringt. Wo ich dann auch zustimmen würde, tatsächlich. Wer es nicht schafft, mit dem Kader aufzusteigen, ey, ganz ehrlich. Tja, schwierig.
Schwierige Frage. Also fandest du aber den Goat-Lechner als...
Aber er war letzte Saison, ja, man hat schon gesehen, dass es so, dass es körperlich weniger wird.
Ja.
Also ich prinzipiell auch in dem Alter ja, aber ich glaube, seine Zeit in den oberen Ligen ist leider einfach vorbei.
Ja, aber du willst, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Also wir haben ja jetzt auch wieder gesehen, dass es bei uns im Sturm irgendwie Löcher gibt, die es zu schließen gilt, ne? Und dann brauchst du natürlich günstige Alternativen. Und dann wäre das natürlich ein denkbarer Weg, ob er dann gangbar ist, dieser Weg. Das steht ja auf einem anderen Blatt, aber da hat mich jetzt wirklich mal deine Meinung interessiert. Und ehrlicherweise, du weißt, wie sehr ich diesen Spieler liebe, ne?
Ja, aber wir haben letzte Saison im Podcast schon öfter gesagt, das ist einfach.
Genau, genau. Nee. Aber es wird diese Berichte geben, es wird genau, wenn das dann bei uns akut wird, wer stürmt nächste Saison wieder in der zweiten Liga für Hertha, du weißt, dass wir das auch das wieder irgendwo lesen werden als Transfergerücht. Und dann kommen wir das im Grunde genommen hier heute schon, 8 Spieltage vor dem Ende können wir das schon mal zumachen, denke ich, bevor es überhaupt aufgemacht wurde. So, das Spiel. Du warst ja im Stadion. Ich habe es... Mhm. Mal wieder typische Aufteilung bei uns, hatten wir jetzt lange auch nicht, aber die klassische Aufteilung, du im Stadion, ich zu Hause. Die Aufstellung hinten Ernst, in der Abwehr hatten wir Kolbe, Dardai, Gechter, Karbovnik, davor Seguin und Sessa, Brekalo, Cuisance, Duciak und Kovnatski. Die Frage, die sich dir natürlich auch sofort gestellt hat, wie ganz Hertha Land war,
ne?
Wo Lum?
Wo Lum, warum Lum machen Sachen? Nee, warum Leitl machen Sachen?
Ja.
Ja, das wurde dann immer gefolgt von der Frage, warum Sessa? Warum?
Genau.
Warum darf der noch spielen?
Mhm.
Obwohl man tatsächlich sagen muss, das war, ich glaube, sein bestes Spiel für Hertha.
Exakt. Ich habe so häufig jetzt irgendwo gelesen, dass die Leute sich darüber aufgeregt haben, über seine Szenen, aber es war sein bestes Spiel, ne?
Es war mit Abstand sein bestes Spiel für Hertha.
Ja, finde ich auch. Finde ich tatsächlich auch. Ich war sehr gespannt, was du dazu sagen willst, aber es ist so. Ich fand, der hat extrem viele Ballgewinne gehabt und er hat wirklich gezeigt, dass er irgendwie jetzt plötzlich nach einem knappen Jahr irgendwie plötzlich Bock hat zu spielen, ne? Gut, er war auch viel verletzt, aber...
Ja, natürlich.
Aber es ist schon so, dass er extreme Anlaufschwierigkeiten hatte und jetzt endlich mal ein vernünftiges Spiel abgibt. Ich will noch nicht sagen, dass es wirklich richtig gut war, aber es war vernünftig und war in diesem Konglomerat von willigen und unwilligen Spielern, war er eigentlich so eine Leuchte, fand ich.
Man muss dazu sagen, es war halt auch in Anführungszeichen nur Bochum. Die haben nicht wirklich was angeboten über das ganze Spiel.
Ja.
Die
haben eigentlich nur die letzten 15 Minuten stattgefunden, fand ich auch.
Ich muss allerdings tatsächlich sagen, von allen Pott-Vereinen, die es so da drüben gibt, ist mir Bochum am liebsten.
Mhm.
Weil die sind einfach, ja, die sind, die wenn du nach keine Ahnung, Oberhausen fährst oder so, weißt du, es gibt auf die Fresse.
Mhm.
Bochum fährst du halt hin, ist deine... die zweitbeste Currywurst der Welt und fährst dann wieder nach Hause. Also das Bochum geht schon.
Ja.
Bochum geht. Und wir haben auch das Hinspiel gesehen.
Finde ich auch. Das Spiel ging ja eigentlich relativ schnell feurig los. Wir hatten, fand ich, gerade am Anfang wirklich sehr viele Chancen eigentlich auch. Also jetzt keine hundertprozentigen, aber es waren doch ziemlich viele, fand ich. Ne? Also wir hatten irgendwie nach 15 Minuten weiß ich noch irgendwie einen Freistoß nach einem Foul an Cuisance. Das war so zwar der erste Torschuss, aber dann ging das eigentlich so alle paar Minuten weiter. Irgendwie. Dann hattest du irgendwie mal einen Konter irgendwie von Cuisance, der dann auf Brekalo gespielt hat, der dann irgendwie von links kam und den rechts übers Tor geballert hat. Der hätte eigentlich schon drin sein können, weil der eine schöne Bogenlampe geworden wäre. Der war echt geil geschlänzt, schönes technisches Meisterstückchen. Er ist nur knapp drüber. Dann hatten wir wenig später, wie Karbovnik sich einmal auf der rechten Seite durchtanzt, irgendwie zwischen zwei Bochumern durch, ne? Und ihn dann auf Kovnatski rüberpasst, der dann aber drüber ballert. Das Ding hätte eigentlich auch drin sein müssen, finde ich. Und dann hatten wir später nochmal einen Dardai, der einen langen Ball auf Duciak gespielt hat, der wiederum auf Cuisance weitergegeben hat und der dann halt wieder so ganz klassisch den Ball einfach vertändelt hat, ne? Brekalo dann noch einmal noch drüber nach einem klassischen Sessa-Pass und so. Also es ging wirklich, ich sag mal so alle 4-5 Minuten hatten wir eigentlich eine gute Chance. Das Tor ist dann aber tatsächlich gefallen nach einer, finde ich, wirklich, wirklich, wirklich tollen Ballstaffette. Das war so ein bisschen das, was man eigentlich bei anderen Vereinen häufiger sieht und bei uns leider sehr, sehr selten sieht. Es war so ein, ich nenne es mal so einen doppelten Doppelpass irgendwie, wo denn Kovnatski, Brekalo, Kovnatski gespielt haben Und dann Kovnatski beim Eintreten in den Strafraum dann halt von irgendeinem armen Bochumer, man hat richtig gesehen, wie ihm das leid getan hat, auch so für ihn selber und für die Mannschaft, ihn dann einfach halt ja über den Oberschenkel hat springen lassen. Ne? Aber war schon Elfer, oder nicht?
Definitiv, auf jeden
Fall. Ja, ne? War, gab irgend so einen Bochumer, der irgendwie noch erzählen wollte, ja, wäre außerhalb gewesen, aber eindeutig nicht, also.
Ja, es war ja am gegenüberliegenden Ende des Spielfelds, also was war aus meiner Sicht Elfmeter. Bevor du wieder in Monologe verfällst, ich habe nur drei kurze Dinge zu sagen. Erstens, der Zug von Duciak zum Tor war mal wieder zu sehen. Der hat da auch auf dem rechten Flügel Alarm gemacht, ohne Ende.
Total.
Ja, den könnte man auch einfach spielen lassen, öfter mal.
Hat ja jetzt gespielt, allerdings nur angeblich, nur deshalb, weil Winkler ja erkrankt ist kurzfristig, ne?
Ja, ich halte, ja, nein, reden wir über Trainer, reden wir später. Nummer zwei war es ein bisschen traurig, dass wir der ersten Halbzeit, ich glaube, 11 Torschüsse hatten und das Tor durch einen Elfmeter erzielen müssen. Sagt auch schon wieder viel über uns aus.
Ja.
Unser Spiel.
Ja.
Und drittens stand ich da im Block, vor mir bekannte Menschen, hinter mir unbekannte Menschen. Und aus allen Richtungen hörte ich tatsächlich nur Croissant und Pinguin.
Sehr schön. Paul Pinguin.
Paul Pinguin. Wir mögen ihn, wir lieben ihn.
Das ist dein Begriff, sehr geil.
Ich verbreite ihn nur. Habe ich tatsächlich von jemand anderem.
Ach so.
Aber okay. Croissant wird auch nur Croissant genannt. Aber das ist mir auch schon in Münster aufgefallen im Blog. Ja,
der sehr geil.
Heißt einfach nur Croissant.
Ja, sehr geil.
Und war mal wieder, ja, wisst ihr, so drei Tage alte Croissants aus dem Penny, so wie die schmeckt. So spielt der.
Ja, es ist ein schönes Bild, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, er spielt wie so ein Enigma eigentlich irgendwie. Also es erschließt sich, es sieht total spannend aus, aber es erschließt sich einem irgendwie nicht, weißt du? Das ist so, haben wir schon tausendmal gesagt, das sieht schon irgendwie gut aus, die Ballbehandlung und die Drehungen und so weiter, aber es ist dann, boah, das ist so ein bisschen so, du kennst doch bestimmt auch diese, wie heißen sie denn, diese neuen Rätsel, die man so kaufen kann, diese Escape Rooms. Weißt du, wenn du dir so ein Escape Room kaufst, irgendwie von so einem Spieleanbieter, ne? Dann denkst du auch so bei der Konsultation der der Rätselbeschreibung auf der Rückseite, ja, das ist mir die 16 Euro wert, das könnt ihr vielleicht mal mit jemandem spielen. Dann spielt man das an so einem tollen Spieleabend und dann liest man und grübelt und überlegt und irgendwie ist das alles immer viel zu viel, was man machen soll. Die Spannung ist dann sehr schnell raus, alle langweilen sich und sind dann gezwungen, dem ganzen Irrsinn einfach noch 2 Stunden weiter zu folgen, weißt du? So ist ungefähr die Spielweise von Croissant.
Jetzt hast du mich mittendrin verloren, aber ich glaube, das war auch, ich glaube, das demonstriert ungefähr, was du sagen wolltest. Ja, also furchtbar.
Ja, na gut, aber den können wir, glaube ich, schnell streichen, weil der vermutlich nächste Saison nicht mehr bei uns spielen wird, weil das war auf die Frage, ob Rehse mal so reingehört hat in die Mannschaft und so weiter, da weißt du, in dem Pre-Game-Interview meinte er dann auch so, ja, da muss halt, jeder hat eigene Ziele und jeder muss für sich selber sprechen, er kann nicht für die anderen und aber da war schon relativ klar, okay, in der Mannschaft gibt es auch einige, die offenbar nächstes Jahr gar nicht mehr da sein wollen und ich wage mal die Behauptung, dass Cuisance den Weg auch rausfinden wird aus
Berlin. Ich weiß nicht, wie lange der noch Vertrag hat tatsächlich.
Weiß ich gerade auch nicht. Naja, egal. Jedenfalls, lass uns die erste Halbzeit abbinden. Wir waren, finde ich, deutlich spielbestimmt. Wir hatten wirklich Chancen und von Bochum kam einfach gar nichts, oder?
Ja, so.
Ja. Und eigentlich hätten wir, wenn, also jede andere Mannschaft mit der in diesem Spiel.
Vertrag bis Sommer 2029.
Oha.
Oha. Also mit dem können wir Asche machen, weil irgendwer ist dämlich genug und kauft den.
Ja, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, er geht nicht wieder zu Osnabrück zurück. Kam er von Osnabrück am Ende?
Ja.
Ich weiß das nicht
mehr. Ja. Soll er doch.
Ja, aber dann machst du keine Asche. Naja, egal. Um es nochmal zu sagen, Sessa fand ich zur Pause wirklich mindestens sein bestes Spiel und ich habe wirklich überlegt, ob ich auch finde, dass er der beste Herthaner auf dem Platz war. Ich weiß nicht, ob es so war oder ob das einfach nur dann so augenscheinlich wurde, weil er vorher immer so grottenschlecht gespielt hat. Dass er deshalb plötzlich so, man dann so, hör, was macht der denn plötzlich und ihn deshalb vielleicht auch zu gut gesehen hat. Wie hast du es gesehen?
Oh Gott, ich glaube, ich habe gleich einen Schlaganfall. Mit einer der besten?
Ja, ne? Irgendwie ja, man traut sich ja fast nicht, es öffentlich zu sagen, aber es war irgendwie so.
Ja, ja. Muss man leider so sagen.
Ja, ja, also, egal. Wir machen einfach einen Ausruf.
Es wäre gut, wenn er sich jetzt mal am Riemen reißen würde und so weiterspielen würde.
Ja.
Für die nächsten paar, also bis zum Sommer, weil dann geht er ja hoffentlich.
Ja. Zweitbester Spieler Dučiak, definitiv. Hast du aus der Ostkurve heraus, war ja auch auf eurer Seite, hast du gesehen, wie er im Strafraum gefällt wurde, beziehungsweise gesprungen ist?
Nee, kann sein, dass ich da gerade unterwegs war.
Naja gut, war auf jeden Fall so, aber die haben das relativ schnell abgeräumt, Schiedsrichter und VAR, und waren der Meinung, dass es halt eine Schwalbe war. Hat den Strafstoß nicht bekommen. War aber egal, wir haben einfach ein bisschen weiter Druck gemacht. Das war ja eigentlich auch, sagen wir mal, die Hälfte der zweiten Halbzeit hat Hertha ja weiter Dampf gemacht und hat versucht, dieses Spiel zu gewinnen, indem man versucht hat, ein zweites Tor zu schießen. Das Problem war halt einfach, dass da vorne dann doch halt die Anspiele nicht genau genug sind und die Abschlüsse, die dann auch mal so zustande kommen von Kovnatski, einfach nicht gut genug waren. Also irgendwer sagte letzte Woche auch, wir brauchen einen Knipser. Ich glaube, Sebastian war das. Er hat halt einfach komplett recht damit. Ne? Das ist fast ein bisschen erschreckend.
Ja, das, was ich immer sage, das ist kein Mittelstürmer.
Ja.
Der ist eine hängende, wie heißt das, 9,5 oder so ein Quatsch.
Ja.
Der ist gut, um so eine Kante, wie es Fluppe war, drumherum zu spielen.
Und genau.
Vorne steht so, hast du deinen Mittelstürmer, der macht den Ball fest, spielt ihn dann zurück, dann ist Kovnatski, der kann dir dafür werben. Das funktioniert, aber als alleiniger Mittelstürmer funktioniert das nicht.
Ja. Wie war die Stimmung, als in der 63. Lumpf kam für Sessa dann?
Ausgelassen. Alle haben sich gefreut.
Zu Recht, würde ich sagen,
zu
oder?
Zu Recht.
Ja.
Ja, also es ist okay, er war jetzt nicht so gut wie gegen Münster nach seiner Einwechslung.
Mhm.
Aber es ist ein Junge aus unserer Akademie, ist Herr Tana, und er hat nicht scheiße gespielt. Also das, was er gemacht hat, war wieder ordentlich.
Also, ja, absolut. Und er hat vor allem gut dagegen gehauen. Also ich fand, er war defensiver, weil das war dann auch so langsam die Zeit, wo Bochum dann so ein bisschen kam. Wahrscheinlich auch, weil wir dann doch insgesamt so ein bisschen müder dann doch auch wurden. Aber Bobo, fand ich, hat halt, eben wie du gerade schon meintest, nicht diese Akzente nach vorne dann setzen können wie gegen Münster. Aber er hat halt relativ schnell viele Bälle gewonnen wieder und hat Einsatz gezeigt. Es gab ja auch einmal dann so eine Ermahnung vom Schiri. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Da war er so heiß. Hm. Der Ball war schon komplett über die Außenlinie rüber und er hat dann trotzdem nochmal irgendeinen Bochumer umgenascht. Und der Schiri so, ey, jetzt mach mal locker. Das fand ich schon sehr geil von ihm. Man hat schon gesehen, dass der auch wirklich Spielübersicht hat.
Ja, das ist das, was wir bei uns in der Jugend lernen.
Ja.
4-3-3, dominant, Ballbesitz, kreativ, schnell nach vorne, klare Aufgabenteilung im Mittelfeld, beziehungsweise auf allen Positionen, und einfach mit Selbstbewusstsein da reingehen und nicht mit diesem. Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ich weiß, was
du meinst. Es wissen alle, was ich meine.
Ja.
Es wissen alle, was ich meine.
Absolut. Dann haben wir in der 77. haben wir Schuler für Kovnatski gebracht und Krattenmacher für Dučiak. Ich fand, zu dem Zeitpunkt war eigentlich das Spiel immer noch auf Seiten von Hertha.
Definitiv.
Auch nach dem Wechsel, fand ich, war so die große Zeit von Michael Karbovnik, weil der dann wirklich, der hat im Grunde genommen dann das gemacht, was wir bei immer so vermissen, weil wir Schelle und Darida nicht mehr haben. Ich fand, Karbovnik hat dann plötzlich angefangen, richtig nochmal so die zweite Luft zu kriegen und irgendwie dann die Leute zu attackieren, die Räume zuzulaufen, Bälle abzuluxen, zu fighten, auch auf seiner Seite. Das war schon schön anzusehen. Der hat auch echt ein richtig feines Spiel gemacht. Problem war dann aber, dass Bochum ein bisschen besser wurde. Vielleicht auch, weil es irgendwo so ein bisschen ich weiß nicht, ob es die Luft war oder irgendwie die Resilienz wieder gefehlt hat. Aber Ja, wir kommen gleich noch zu der Auswechslung oder Einwechslung vielmehr und der Systemumstellung. Hm?
Nein, da bin ich noch nicht. Ich bin gerade bei den Auswechslungen, die du gerade eben genannt hast. Man muss leider auch dazu sagen, dass Krattenmacher, nachdem er jetzt mal wieder die Chance bekommen hat, warum spielt er nicht?
Ja.
Warum spielt er nicht? Tatsächlich, das ist auch kein Vorwurf und auch keine Überraschung. Es ist einfach eine Tatsache, das war halt ein Abfall gegenüber Dučiak.
Er kam für
Dučiak und es war halt, er konnte ihn halt nicht ersetzen. Und dadurch fehlte halt auch so ein gefährliches Element bei uns vorne drin, was dann die Bochumer die ganze Zeit beschäftigt hat.
Genau. Er hatte noch mal eine Szene, wo er auch irgendwie dann auf der rechten Seite so einen Doppelpass gespielt hat mit Cuisance zusammen und den noch mal zurückgespielt hat auf Cuisance, der dann da eigentlich wenigstens dann das 2-0 machen kann, aber den halt auch, der wird glaube ich irgendwie abgewehrt dann von irgendeinem Bochumer, weil der Schuss auch wieder nix war von Cuisance. Aber da hatte Krattenmacher noch mal eine schöne Aktion. Aber dann ist es halt schlussendlich irgendwann komplett gekippt, fand ich.
Mhm. Und komplett gekippt würde ich, weiß ich nicht, aber ja, es lief dann nicht mehr in unsere Richtung, das stimmt.
Genau, also mit komplett kippen meine ich, weil dann unser Coaching-Staff der Meinung war, eine unfassbar brillante Idee.
Ach, wir reden von der 89. Minute, ja, genau. Da ist es komplett gekippt.
Da ist es komplett gekippt, genau. Also ich verstehe den Ansatz, ne, das will ich mal vorschieben, weil ich fand auch tatsächlich, dass ab der 75, also Viertelstunde vorm Ende, hat man schon gemerkt, dass Bochum ein paar mehr Chancen haben wird jetzt, ne? Und dann hat unser Coaching-Staff sicherlich gemeinsam beschlossen, weil wir haben ja mit Mijatovic den Abwehrhühn, der ja vor allem die Defensive begleitet, während dann als übergeordneter Chef-Instructor ist dann ja Leitl vorgesehen, der dann nur noch wahrscheinlich in der Defensivarbeit abnickt. Aber sie haben auf jeden Fall beschlossen, dass es eine wahnsinnig witzige Idee ist oder vielleicht auch ein tolles Geschenk an Brooks, dass man ihm jetzt noch mal ein paar Minuten gönnen möchte, was zur Folge hat, dass man das System hinten umgestellt hat und plötzlich der Meinung war, jetzt noch mal eine Fünferkette aufzustellen.
Also man muss als Eitschberger für Kabovnik 89. Minute kann man machen. Ist okay, der hat viel gelaufen, positionsgetreu. Du nimmst doch nicht Brekalo für Brooks raus. Also die Kurve hat sich sehr gefreut, weil er hat ja das erste Saisonspiel dann gemacht. Mhm. Aber nein. Dann nimm im schlimmsten Fall Gechter raus oder so, aber oder Cesar oder Paolo Pinguin oder so, Brekalo und dann eine Fünferkette.
Das Problem ist halt, dass, also ich weiß nicht.
Beziehungsweise Dreierkette.
Dann. Ja, genau, die aber eigentlich fortan dann in eine Fünferkette gefallen ist. Sie standen halt wirklich wie am Kickertisch an einer Stange aufgereiht. Das Problem an der ganzen Sache ist halt, vielleicht wollte das Leitl so nicht, aber die Spieler haben es dann zumindest so umgesetzt, dass sie wirklich nur noch hinten auf einer Linie standen. Und was passiert dann natürlich, wenn du dann auch noch, nachdem du Ducek und Brekalo rausgewechselt hast, ja, dir fliegt das halt das Momentum komplett um die Ohren, weil der Gegner natürlich einfach eine Linie weniger überspielen muss. Das heißt, die kommen sowieso schon näher ans Tor. Und dann hast du zusätzlich, glaube ich, bei dem Tor auch gesehen, dass das so frisch gerade eingewechselt wurde, weil wir das auch in den letzten Monaten nie gespielt haben taktisch, dass dann bei diesem Eckball und dem zweiten Ball, über den Leitl sich auf der PK dann hinten raus auch noch ausgelassen hat, ja, da ist halt einfach gar keine Zuteilung mehr, weil einfach durch die veränderte Positionierung in der Deckung in dem Moment keiner wusste, wen er überhaupt übernehmen soll, ne? Und das war von Anfang an irgendwie so ein Himmelfahrtskommando. Ich verstehe halt auch wirklich nicht, wie man auf diesen Gedanken kommen kann. Ich verstehe noch, dass du Brooks einwechseln willst, weil du der Meinung bist, okay, du brauchst jetzt halt nochmal eine Kante hinten. Weil Bochum natürlich für Standardsituationen und so bekannt ist und weil sie da dann eben natürlich ein bisschen gedrückt haben. Aber du kannst auch keine komplette Systemumstellung machen. Die Chance auf, dass du das überlebst, ist doch gerade in dieser Liga, die liegt doch bei unter 5%. Das ist eine einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und er ist in diese Falle getappt. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß wirklich nicht, was das werden sollte. Und dann haben wir es halt gesehen. 1-1, zack, Ende aus die Maus, ne?
Also ich bin relativ sicher, dass das die Dreierkette wieder werden sollte. Und klar, wenn die sowieso in keinem Spiel funktioniert hat, ja, im Pokal, aber in keinem Ligaspiel funktioniert hat, indem er versucht hat, sie einzusetzen, setze ich sie kurz vor Ende in dem so ziemlich letzten Aufstiegshoffnungsspiel ein, was wir haben.
Also es war einfach komplett sorry.
Nein. Wir haben uns ewig drüber aufgeregt, dass Leitl zu spät oder falsch wechselt. Vor allem zu spät. Dass dann irgendwie liest das ganze Spiel laufen und dann irgendwann in der 83. fiel ihm mal ein, ich kann auch noch wechseln, 5-mal.
Ja.
So dieses eine Spiel, wo einfach mal nicht hätte wechseln sollen. Hätte einfach laufen lassen sollen.
Genau. Da wechselt er dann noch später ein. Und vor allem noch später, ne?
Ja, aber das wäre eigentlich. Du hast ja immer das Gefühl, dass er eigentlich überhaupt nicht wechseln will.
Genau.
Sondern das nur macht, weil die Spieler nicht mehr können.
Genau.
So, Ja, ja, jetzt, wo er es einfach hätte laufen lassen können. Nein, wechselt er einen ein, stellt auf ein System um, was diese Mannschaft überhaupt nicht kann. Seit Jahren nicht und auch unter ihm nicht. Und, also ich habe die PK natürlich nicht gesehen, aber alles andere als ich bin schuld und ich laufe jetzt den Jakobsweg zu Fuß und komme nie wieder nach Berlin, ist die falsche Reaktion.
Also auf der PK hat das eigentlich sich damit rausgeredet, dass Bochum halt Standardstärke und der zweite Ball und so weiter. Und der ist ja immer schwer zu verteidigen. Aber nein, Stefan, das ist eine billige Ausrede. Also nochmal, also die Idee, die er da umgesetzt hat, in der 89. Minute mit so einem Wechsel, die Idee hatte er sicherlich vor der Brooks-Verletzung, bevor die Saison losgegangen ist, da hatte er diese Idee im Kopf, dass er eine Dreierkette spielen lassen will. Mit Brooks als Leuchtturm in der Mitte. Jede Wette. Deshalb hat man den geholt und das war die Idee dahinter. Aber du kannst doch nicht an einem Wochenende, wo du am Freitag schon gesehen hast, dass die Konkurrenz vor dir federn lässt. Und klar, du sagst in der Öffentlichkeit nicht mehr, ja, du versuchst immer noch den Aufstieg zu holen, sondern du sagst, ja, ist ja eine coole Aufgabe, Platz 6. Brauchen wir nicht wieder aufzumachen, das Fass, ne? Aber er hat unter Garantie schon noch nach oben geguckt. Also muss er ja. Dann hast du die Chance, irgendwie auch durch die Stände auf den anderen Spielplätzen, irgendwie dieses 1:0 über die Zeit zu kriegen. Dann lass das doch so weiterlaufen, wie es war. Es sah ja nicht katastrophal schlecht aus. Wir waren 75 Minuten lang die deutlich bessere Mannschaft. Wenn du sowieso schon die ganze Saison nicht auswechselst, ja, dann lass doch Dučiak einfach noch weiterspielen. Und komm doch aber nicht auf diese Idee, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, in der 89. Minute das System umzuwechseln. Wenn du das machen willst, weil Brooks sich aufdrängt im Training, ne? Ihm geht es ja auch immer ums Aufdrängen im Training auch so, ne? Deshalb durfte Lum ja, glaube ich, auch immer nicht spielen, was auch immer das sollte. Dann machst du das halt vielleicht dann schon einfach in der 60. Minute. Dann kannst du, so wie du das gerade, David, gesagt hattest, dann wechselst du halt eben, was weiß ich, Dardai oder Gechter aus und bleibst aber in deiner Basisdefensive. Und dann guckst du dir das erstmal an, wie das aussieht mit Brooks. Und dann kannst du das System immer noch dann ohne Auswechslungen dann irgendwann umstellen. Das kannst du ja alles machen. Aber das machst du doch nicht in der 89. Minute. Also was ist denn in den gefahren? Er hat das ganze Momentum, hat er wirklich komplett auf die andere Seite geschickt. Er hat das auf die Bochumer Seite geschiftet mit dieser bescheuerten Anpassung der Taktik, mit diesem Wechsel. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ne? Momentum, was heißt eigentlich Momentum? Ne? Wenn du das rausdudelst oder rausgoogelst, dann heißt es, Momentum bezeichnet die Schwungkraft, Dynamik oder Wucht einer Bewegung, oft im Sinne eines günstigen Zeitpunkts. Es beschreibt in Physik und Finanzen die Stärke und Geschwindigkeit einer Entwicklung, wobei Trends dazu tendieren, sich fortzusetzen. Synonyme sind Schwung, Impuls, Dynamik, Antrieb und der günstige Augenblick. Ey, was davon hat Leitl nicht verstanden beim Momentum Shift? Das war ja das, was er damit bezweckt hat. Aber er hat wieder so defensiv gedacht. Du kannst doch nicht in so einem Moment, das, was 75 Minuten funktioniert hat, auswechseln, weil genau das ist das Momentum, die Geschwindigkeit einer Entwicklung, ein Trend in eine Richtung. Also, was macht der Mann denn da eigentlich? David, hol mich da ab, was tut der da?
Also, meine Arbeitshypothese. Auch in den Katakomben wird nur noch Anhäuser Busch Bad ausgeschenkt.
Okay, ich weiß, was kommt.
Kein Scheiß, ich habe einen halben Becher getrunken, ich hatte Kopfschmerzen. Ich musste tatsächlich Spaten trinken, damit die Kopfschmerzen weggehen. Also es wird der Anhäuser Busch Bad ausgeschenkt, kostenlos für alle Mitarbeiter in großen Quantitäten. Und da das ja nachweislich aus der, wie hieß die Stadt in Michigan?
Milwaukee.
Nein, die mit dem super tollen Trinkwasser. Die
ach monatelang. Gott, Flint.
Flint! So, da das in Flint gebraut wird, mit dem Flinter Grundwasser.
Du meinst das Wasser, das brennen kann?
Genau dieses. Und der Herr Leitl sich davon immer 2-3 Tässchen genehmigt, um seinen Kamillentee aufzubrauen vor dem Spiel und in der Halbzeitpause, habe ich keine Ahnung, was der da tut, weil es keinen Sinn ergibt.
Überhaupt keinen. Also
das ist, ich bin völlig davon überzeugt, dass es ein, dass dieser Trainer die Fähigkeiten besitzt, um eine Mannschaft erfolgreich in die erste Liga zu führen und da auch zumindest im Mittelfeld zu halten. Aber er tut's nicht. Er ruft diese Fähigkeiten nicht ab. Er macht damit einfach nur Shitluder.
und er verpasst der Beschreibung des Momentums entsprechend den günstigen Augenblick und nutzt den ungünstigsten Augenblick für seine Auswechslungen und Systemanpassungen. Er hat das ganze Jahr, ne, seit weiß ich welchem Spiel, seit Januar, seit dem Schalke-Spiel, hat er strategisch, taktisch nichts verändert in dem ganzen Spiel. Also in keinem dieser Spiele, zu keinem Zeitpunkt. Und da wartet er in dem letzten Moment, wo du vielleicht nochmal die Chance hast, eine sehr günstige Chance, ein günstiger Zeitpunkt, um oben nochmal ranzuschnuppern, wartet er exakt bis zur 89. Minute für eine Systemumstellung. Ey, da darf der sich nicht wundern, wenn auch ich hier jetzt sage, ich habe genug gesehen, Herr Leitl, ich möchte das nicht mehr. Bitte, bitte, bitte suchen Sie sich eine neue Jobaufgabe, ein neues Umfeld, also, wie auch immer. Ich möchte das nicht mehr.
Ich behaupte immer noch, ignoriert einfach das Geräusch, wie ich den letzten Rest von meiner Rixdorfer Fassbrause eingieße. Rixdorfer Fassbrause, das Getränk der Götter. ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass er einfach woanders einen Geheimvertrag hat und im Auftrag von Köpenick, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Köln, nur hier ist, um uns zu sabotieren.
Vielleicht ist es das, David.
Ich kann mir das tatsächlich nicht mehr anders erklären als durch mutwillige Sabotage.
Also er tritt wirklich von einem Fettnäpfchen ins nächste und mit einer Zielstrebigkeit, die ja ansonsten nur Donald Trump irgendwie hat, ne? Also nicht so boshaft, also lange nicht so boshaft, ne? Also ich will das nicht direkt vergleichen, aber es ist komplett, weiß ich nicht, vereinszersetzend mittlerweile auch. Das habe ich zuletzt bei Fjell irgendwann gesagt, ne? Aber er kommt ja langsam auch in diese, also ich weiß gar nicht, was das soll,
wirklich nicht. Aber Fjell konnte halt nichts.
Ja, stimmt, aber Leidl kann eigentlich was. Ich weiß nicht, warum der sowas macht.
Sabotage.
Sind wir wieder beim Umfeld Berlin. Vielleicht hat irgendwie, muss er dann Brooks bringen oder was. Ja, kannst du bringen, aber bring ihn in der 70. Mann. Nein, dann kannst du selbst, wenn das nicht
funktioniert.
Ja, oder bringst ihn gar nicht, bringst ihn halt nächste Woche oder was, wann auch immer, Mann. Aber doch nicht kurz vorm Ende, Mensch.
Sabotage.
Oder bring ihn für Gechter oder Dardai und spiel weiter mit deiner Viererkette außen mit Kolbe und rechts dann eben mit Eitschberger. Dann hätten wir das Ding auch über die Zeit geschiftet, aber doch nicht komplett umbauen, Mann.
Oh. Vielleicht hat er auch schon einen Vertrag woanders vorliegen und sorgt jetzt einfach nur dafür, dass er rausgeschmissen wird.
Ja, ich weiß es nicht. Ich sehe also jetzt gerade schon...
Dadurch, dass wir wissen, dass er die Fähigkeiten hat, gibt es keine andere Erklärung als Sabotage.
So, es muss so sein.
So, haben wir es festgestellt.
Du hast wahrscheinlich von dir aus der Ostkurve nicht gesehen. Hat natürlich, die Kameras haben das natürlich eingefangen. Reza hat nach diesem Tor minutenlang sein Gesicht in seinen Händen vergraben und hat wahrscheinlich über alles, was er vor dem Spiel gesagt hat, hat er wahrscheinlich nochmal innerlich nachgedacht. Ne? Und dachte sich einfach nur so, Kacke, Kacke, Kacke.
Oh. Ja, aber es ist zum einen, dass sie in dieser Situation sind, haben sie selber sich zuzuschreiben und zum anderen, der Trainer trainiert gegen uns. Punkt. Da bringt mich auch nie wieder einer von ab. Das ist so.
Was ich halt wirklich richtig fürchterlich finde, ist, wir haben so viele Chancen gehabt, oben irgendwie nochmal ranzukommen, wie viele davon wir versiebt haben. Und es sind immer noch nur 7 Punkte hinter dem Relegationsplatz, 8 hinter dem zweiten und 10 hinter dem ersten. Ich sage nicht, dass wir das erreichen können, ne? Sage ich wirklich nicht. Aber überleg dir mal, wie nah das immer noch dafür ist, dass wir ständig einfach die Spiele verkacken.
Ja. Wir haben, also, das ist also
absurd.
Oh, ey. Dieser verfickte Kaninchenzüchterverein. Ey, das kannst du niemandem erzählen.
Nee.
Das kannst du niemandem erzählen. Das ist einfach nur von vorne bis hinten Selbstsabotage und Selbstverarschung.
Ja.
Ich weiß gar nicht, warum ich bei diesem.
Es ist wirklich gruselig. Wir spielen jetzt hintereinander. Jetzt haben wir auswärts Düsseldorf. Dann haben wir, glaube ich, in Dresden. Und das dritte ist dann...
Lautern zu Hause.
Genau, so. Das sind... Ich will jetzt hier nicht nochmal irgendwie aufgrund der Punktesituation nach oben, wie gerade schon beschrieben, nicht Hoffnung schüren und so und so. Gerade auch, weil das halt einfach auch 3 Mannschaften sind, wo ich im Vorhinein schon gesagt hätte, selbst wenn wir heute gewonnen hätten, ist es ja nicht in Stein gemeißelt, dass du genau gegen diese 3 Mannschaften gewinnst. Erstmal, Düsseldorf hat mehr Potenzial, als es der Tabellenstand aussagt. Dresden hat jetzt mit dem 5-0 einen extremen Aufwind und Kaiserslautern ist immer ein heißes Pflaster für uns.
6-0.
Ja, das ist... da bin ich mal wirklich gespannt.
Vor allem, es sind auch jetzt, eigentlich sind es sogar 4 Spiele, weil danach kommt noch Braunschweig.
Ja.
Dann hast du Kiel, okay, ist ein deutlich, dann hast du halt Magdeburg auswärts. Aber lass uns nur über die nächsten 3. Düsseldorf haben viele immer noch so ein Trauma. Aus 2 Gründen. Zum einen wegen, weil damals, und zum anderen, das war ja das erste Spiel nach Kais Tod. Wo sie sich allerdings also einwandfrei benommen haben. Da kann man denen echt nicht böse sagen.
Mhm.
Dann kommt die Länderspielpause, die ja immer gut für uns ist. Und dann fahren wir nach Dresden.
Die Ironie war geil.
Wir erinnern uns an die Arschgeigen, die bei uns vor der Geschäftsstelle das Graffiti übersprüht haben und so weiter. Ja. Also es ist vielleicht nicht mein Lieblingsverein. Und wir sind vielleicht auch nicht deren Lieblingsverein. Und dann Lautern, da ist ja auch immer Feuer drin. Also es sind quasi 3 persönliche Duelle.
Genau.
Die kannst du allein schon aus, weil nein, kannst du die nicht verlieren. Also zumindest nicht verlieren.
Ja.
Ich verlange ja schon gar keine, weil es hat eh keinen Sinn. Wie gesagt, ich drücke Hannover jetzt die Daumen, dass Hannover aufsteigt, damit irgendwie wenigstens einmal erster Liga vor der Haustür. Und schrücke Wolfsburg die Daumen, dass sie absteigen, weil, haha. Aber du musst jetzt versuchen, diese Saison so gut wie möglich zu Ende zu bringen. Und auch für deine Fans, also ja, es ist wieder so eine Phrase, aber du hast jetzt halt einfach 3 Spiele, in denen es um ein bisschen mehr geht als einfach nur Punkte.
Ja.
Also danach kommt Braunschweig, die kennen wir ganz gut aus dem Pokal. Aber danach kommt Kiel, da geht es wirklich nur um Punkte. Das ist jedem egal. So. Dann halt, wie gesagt, Magdeburg und die letzten beiden, Fürth und Bielefeld, sind dann auch schon wieder egal. Aber gerade in solchen Spielen, wo die Fans halt auch ein bisschen mehr Energie reinstecken, muss halt auch mehr Energie aus dieser Mannschaft kommen.
Absolut.
Du kannst jetzt nicht selbst sabotieren, diese Saison so zu Ende bringen. Also du musst mindestens gegen Düsseldorf und Lautern musst du mindestens unentschieden spielen und in Dresden musst du gewinnen.
Genau, ich glaube nämlich auch, dass das Schicksal es jetzt so will, dass genau diese 3 Spiele eigentlich die Qualität haben, nochmal so richtig entweder einen kompletten Aufwind zu geben oder halt das ganze Ding komplett vor die Wand fahren zu lassen, nicht nur durch die Punkte, sondern auch stimmungstechnisch, wie du gerade schon beschrieben hast. Ich mache mir da ein bisschen Sorge, ehrlicherweise, weil es war jetzt bis jetzt, klar, keiner hat mir so richtig dran geglaubt, dass vielleicht noch was gehen könnte oder dass wir jetzt noch aufsteigen, so die letzten 3 Wochen. Man hat immer so innerlich noch mitgezählt, irgendwie könnte das noch und so weiter. Es sind jetzt noch 24 Punkte, wir sind dann doch mit 7 Punkten halt wahnsinnig weit schon hinten. Aber der Druck im Kessel könnte extrem hoch werden in den nächsten 3 Spielen, unabhängig von der tabellarischen Situation. Und da bin ich mal gespannt, gerade auch mit dem Punkt darauf, dass der X-Goals-Wert jetzt bei dem Spiel sehr klar war, 1,72 zu 0,41 und wir das Ding trotzdem nur unentschieden gespielt haben, aufgrund so einer wirklich dämlichen Aktion des Cheftrainers, wage ich mal die Prognose, wenn das jetzt in 3 Spielen nicht vernünftig läuft, dann brennt da richtig die Laube. Und da bin ich mal gespannt, wie dann Dr. Peter Görlich darauf reagiert. Und möglicherweise, ne, ich sehe das so ein bisschen am Horizont, dass Stefan Leitl nicht in der Lage ist, die Mannschaft adäquat durch diese 3 Spiele zu bringen, dass wir vielleicht vorher schon, sagen wir mal, ein Richterspruch innerhalb des Vereins von weiter oben hören werden bezüglich des Trainers.
Und vielleicht auch bezüglich des Sportdirektors.
Ja, glaube ich auch, genau.
Und bezüglich der verdammten medizinischen Abteilung.
Ja, das sowieso, die haben schon lange mal, aber nun gut.
Ja. Also, hast du jetzt noch viel?
Ich habe gar nichts mehr. Ich wollte.
Ich wollte nämlich gerade sagen, war wirklich nett mit euch Kindern, aber ich muss langsam tatsächlich Schluss machen.
Weil du gleich wieder arbeiten musst?
Nee, weil nur 3,5 Stunden geschlafen habe.
Genau. Und
deshalb ins Bettchen gehöre.
Und ich habe gleich noch eine Fantasy Baseball Draft und muss jetzt eigentlich auch noch schnell noch 1-2 Tweaks machen in meiner Q-List für diese Draft. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch ein Segment, David. Und die Verschwörungstheorie haben wir schon abgeräumt heute, zweifach schon.
Ja.
Was wir aber noch nicht getan haben. Und das ist mir ein inneres Bedürfnis aus zweierlei Gründen. Erstens habe ich heute gelesen, dass dieser durchgeknallte orangene Psychopath im Oval Office der Meinung ist, wir sollten ihm doch jetzt alle bitte zu Hilfe kommen, weil er durch die Straße von Hormuz durch möchte. Und wir, die uns alle vorher mehrfach verarscht hat und diskreditiert hat, sollen ihm aber trotzdem jetzt schön Gewehr bei Fuße laufen und das Ganze auf eine völlige Konfrontation hinausläuft. Und ich aber zeitgleich einen der größten Künstler auf einer meiner absoluten Lieblingsplatte wiedererstanden habe, in genannten Record Store. Paul McCartney zusammen mit Stevie Wonder. Okay. Einer meiner absoluten Lieblingssongs. Und David, ich bitte dich wirklich, versuch mir durch den Song zu helfen. Versuch es mitzugehen. Du kennst es auf jeden Fall. Es heißt Ebony and Ivory.
Warum?
Bist du bereit?
Nein.
Doch,
das
bist du.
Kann man nicht bereit sein.
Achtung. Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Side by side on my piano. Oh, oh. Keyboard, oh Lord, why don't we? Du musst mitsingen, David.
We.
Genau. We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. We learn to live when we learn to give each other what we need to survive. Together alive. Und jetzt geht's wieder los. Ebony. And Ivory.
So.
Live together.
Hau hin, Leute, war nett mit euch. Bis zum nächsten Mal.
Ebony, Ivory, living in perfect harmony. Oh. Ebony, Ivory. Ich wünsche euch allen eine fabulöse Woche. Drückt mir mal meine Daumen. Ich habe am Mittwoch Geburtstag. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich liebe meinen Geburtstag. Man darf es auch einfach mal so sagen, finde ich. Kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund, grüßt mir die Außerirdischen, schraubt am Weltfrieden und wir hören uns nächste Woche, wenn es da wieder heißt, Ha-ho-he.
Hast du jetzt endlich aufgehört zu singen?
Ebony.